Zu Beginn lass dich spüren, wie du jetzt hier auf dem Kissen sitzt. Den Kontakt deiner Beine gegen den Boden, den Kontakt vom Gesäß zur Unterlage, die Stabilität, das Verwurzeltsein nach unten.
Zu meditieren ist eine Praxis, die es in sehr vielen religiösen Traditionen weltweit gibt. Ähnlich wie auch traditioneller Tanz und Gesang ist Meditation oft eingebettet in Rituale und in eine bestimmte Weltanschauung. Mittlerweile gibt es aber auch säkulare Meditationstechniken, also losgelöst von Glaubenssätzen, mit dem Fokus auf Gesundheit, körperlich wie geistig-seelisch.
Achtsamkeitsmeditation. Frieden für die Welt oder Wellness fürs Ich? Eine Sendung von Birgit Magiera.
Bücher übers Meditieren, über Achtsamkeit und Kontemplation füllen viele Regalmeter in den Buchhandlungen. Studien dazu erscheinen ständig in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Dass Forschende sich überhaupt für diese Art der Innenschau interessieren, hat mit dem Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, mit dem Dalai Lama, zu tun. Er hat schon vor Jahrzehnten den Kontakt und Austausch mit westlichen Wissenschaftlern gesucht. Einer von ihnen ist der US-amerikanische Hirnforscher Professor Richard Davidson.
Was mit den Ausschlag gegeben hat, dass ich die Wirkungen von Meditation erforschen wollte, war meine erste Begegnung mit dem Dalai Lama, Anfang der 90er. Der hat gefragt, könntet ihr eure wissenschaftlichen Methoden nicht dazu nutzen, Freundlichkeit und Mitgefühl zu erforschen, statt immer nur Angststörungen und Depressionen? Das war mein Weckruf. Da habe ich begonnen, mich mit diesen schönen Gefühlen und Fähigkeiten zu beschäftigen.
Nur was ist überhaupt Meditation? Darunter fallen viele Formen der Versenkung. Das geht von Yoga über den schnellen Drehtanz der Sufis bis zu sanften Bewegungsabfolgen im Qigong. Ruhig sitzend kann man Mantras singen oder rezitieren, die Aufmerksamkeit auf ein Objekt, ein Gefühl oder auf den eigenen Atem richten. Alle Formen haben ihre Wurzeln in spirituellen Traditionen, nicht nur in östlichen wie Buddhismus oder Hindu-Religionen, sondern auch in der Kontemplation der christlichen Mystiker. Richard Davidson interessiert sich vor allem für das Sitzen in der Stille und die Achtsamkeit auf den eigenen Atem. Was passiert dabei im Inneren? Gibt es überhaupt physisch messbare Auswirkungen auf das Gehirn? Um eine Antwort zu finden, haben der Neurowissenschaftler und seine Kollegen schon 2003 mehrere buddhistische Mönche einem Hirnscan unterzogen. Sie sollten im Magnetresonanztomographen liegend meditieren.
Wir haben uns mit bildgebenden Verfahren die Hirne dieser Mönche angeschaut, die jahrelange Meditationserfahrung haben. Denn falls wir dort schon keinerlei Veränderungen finden sollten im Vergleich zu anderen Menschen, wäre es sinnlos, da weiterzuschauen. Aber wir haben dramatische Unterschiede gefunden.
Die Aktivität bestimmter Hirnströme war extrem stark erhöht und diese Ströme auch besser koordiniert und länger anhaltend als normalerweise. Ein Zeichen intensiver Konzentration. Auch die Gehirnstruktur war in bestimmten Bereichen verändert im Vergleich zu Nicht-Meditierenden, die grauen Zellen anders verteilt. Davidson konnte damals schon nachweisen, dass Achtsamkeitsmeditation messbar Auswirkungen auf die Gehirntätigkeit hat. Seine Mönche in der Röhre gelten als wissenschaftlicher Meilenstein. Dass mittlerweile so viel geforscht wird in dem Bereich, liegt aber nicht nur am Dalai Lama, sondern auch an Professor Dr. John Kabat-Zinn. Der Mediziner und Molekularbiologe suchte Hilfe für chronische Schmerzpatienten. Am Ende hatte er ein 8-wöchiges Meditationsprogramm erarbeitet, basierend auf vor allem buddhistischen Praktiken, aber frei von religiösen Glaubenssätzen und Ritualen. MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Eine Sitzmeditation, angeleitete Körperwahrnehmung und leichte Yoga-Übungen. Die MBSR-Kurse laufen immer gleich ab. Durch diese Standardisierung finden Forscherinnen und Forscher wie die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Dr. Britta Hölzl aus München ausreichend große, sozusagen genormte Gruppen für ihre Studien. So kam die Achtsamkeit an, in den westlichen Workshop-Räumen und Forschungslaboren. Nur, was ist das eigentlich?
Meistens wird die Definition nach John Kabat-Zinn da verwendet und er sagt, Achtsamkeit ist das Gewahrsein, das entsteht, wenn wir die Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment bringen. Also es geht um einen Gegenwartsfokus. Und wenn wir unsere Erfahrung mit einer bestimmten inneren Haltung begegnen, nämlich eine Haltung von Offenheit, von Akzeptanz, Neugierde, eine freundliche innere Haltung.
In der Meditation geht es nicht darum, dass wir uns anstrengen müssen, nicht zu denken, sondern vielleicht bloß, dass wir den Gedanken weniger Aufmerksamkeit schenken, als sie sonst bekommen. Zu sehen, dass die Gedanken bloß Angebote deines Gehirns sind, auf die du nicht unbedingt einsteigen musst.
Es geht darum, Empfindungen und Zustände nicht sofort zu beurteilen oder wegzuschieben, sondern einfach nur wahrzunehmen, was ist, erklärt die Psychologin Hölzel, die in Zusammenarbeit mit der TU München und der Universitätsklinik rechts der Isar forscht. Sie interessiert sich unter anderem dafür, ob und wie MBSR, also Stressbewältigung durch Achtsamkeit, speziell Menschen mit einer generalisierten Angststörung helfen kann.
Wir haben die in einen MBSR-Kurs gebracht oder in ein aktives Kontrollprogramm und haben die Leute vorher und anschließend in den Scanner gelegt und uns angeschaut, wie die mit Emotionen umgehen. Das heißt, wir haben emotionale Bilder gezeigt, das waren emotionale Gesichtsausdrücke, und haben uns angeschaut, wie das Gehirn auf die reagiert.
Besonders spannend findet die Psychologin zwei bestimmte Hirnregionen. Eine ist die Amygdala, auf Deutsch Mandelkern, weil sie entfernt an zwei Mandelkerne erinnert, die tief im Innern des Gehirns sitzen. Die Amygdala dient als eine Art Alarmglocke, die aktiv wird, sobald Gefahr gemeldet wird. Daraufhin versetzt sich der Körper mittels Stresshormonen, erhöhter Muskelspannung und ähnlichem blitzschnell in Kampf- oder Fluchtbereitschaft. Die andere für die Wissenschaftlerin interessante Hirnregion ist der präfrontale Kortex, der direkt hinter der Stirn sitzt. Denn das Zusammenspiel dieser beiden Gehirnareale, also von Amygdala und präfrontalem Kortex, bestimmt, wie Menschen ihre Emotionen regulieren.
Und was wir gesehen haben, ist, dass die Leute nur nach dem Achtsamkeitstraining zeigen ein verändertes Aktivierungsmuster im präfrontalen Kortex und in der Amygdala. Und zwar in dem Sinne, dass die Aktivierungen stärker aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, es sieht so aus, dass der präfrontale Kortex und die Amygdala enger miteinander kommunizieren. Die feuern synchroner.
Das heißt, die Nervenzellen geben ihre elektrischen Impulse, die Informationen, koordinierter weiter. Auch hat sich innerhalb weniger Wochen die graue Hirnsubstanz nachweisbar umgeschichtet. Die Amygdala, die Alarmglocke, wurde kleiner. Dafür konnte am Hippocampus ein Zuwachs an Nervenzellen gemessen werden, also in der Hirnregion, die unter anderem Erregung abpuffern muss. Eine veränderte Aktivität im Gehirn sagt aber noch nichts über ein verändertes Wohlbefinden oder Verhalten aus. Deshalb legt die Psychologin den Probanden immer auch Fragebögen vor. Die Antworten bestätigen meist die Ergebnisse aus dem Hirnscan.
Das sehen wir immer wieder in den Studien. Also MBSR-Kurse können die Angst reduzieren. Und auch Patienten mit einer generalisierten Angststörung geht es danach besser. Und in unserer Studie auch deutlich besser als in dieser Kontrollgruppe. Und wir sehen eben einen Mechanismus im Gehirn, der dahinter liegen könnte.
Auch Menschen mit einer diagnostizierten Depression scheinen von den Techniken der Achtsamkeitsmeditation zu profitieren. Hölzel hat die Daten zu einer aktuellen Studie gerade ausgewertet. Auch hier wurden den Patienten Bilder von glücklichen, neutralen und wütenden Gesichtern gezeigt, vor und nach dem Kurs, um zu sehen, wie diese Eindrücke im Gehirn jeweils verarbeitet werden. Eine Beobachtung? Es gab deutlich weniger Aktivität in dem Hirnbereich, der für die Unterdrückung von Gefühlen zuständig ist.
Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Patienten gelernt haben, weniger zu unterdrücken, weniger umzudeuten an ihren Gefühlen, was gut in Zusammenhang steht mit dem, was ja geübt wird mit der Achtsamkeit. Offen, neugierig, liebevoll mit dem zu sein, was ist, und nicht das Gefühl haben, das darf so nicht sein, sondern ich kann auch freundlich mit mir bleiben. Ich bin nicht das Gefühl, das gerade so dadurch mich durchzieht, sondern ich bin das Bewusstsein über diese Erfahrung.
Auch hier bestätigen die Probandinnen und Probanden ergänzend zum Hirnscan, es geht mir spürbar und anhaltend besser nach so einer Meditationseinheit. Man fühle sich den inneren Zuständen nicht mehr so ausgeliefert, nicht mehr so verklebt mit den eigenen Gefühlen, wie es die Psychologin ausdrückt. Es wäre allerdings nicht korrekt zu sagen, Achtsamkeitspraxis bewirkt immer, dass man sich besser fühlt. Professor Andreas de Bruijn ist Lehrstuhlinhaber an der Münchner Hochschule für angewandte Sozialwissenschaften und hat bisher mehr als 2000 Studierende in Achtsamkeitsmeditation unterrichtet.
Wir haben interessanterweise auch gesehen, dass zumeist wie die Studierenden, die in den Kursen waren, zunächst die befragt wurden, mehr Stress empfunden haben. Und es ist interessant, das ist ein Response-Shift. Das heißt, die Studierenden haben sich plötzlich als, dass sie mehr Stress haben empfunden. Und warum? Weil sie durch die Übungen erstmal gemerkt haben, wie viel Stress sie haben.
Menschen mit psychotischen Störungen und solche, die akut und zum allerersten Mal mit einer Depression zu kämpfen haben, sollten deshalb keinesfalls ohne therapeutische Anleitung meditieren.
Wir fangen immer an mit einer Sitzmeditation, wo wir versuchen, nach innen zu gehen. Und das kann sein, dass wir ein Mantra wiederholen, wie zum Beispiel Maranatha. Man hat sozusagen die Augen zu, man sitzt auf dem Kissen und man wiederholt entspannt das Mantra. Man kann auch auf den Atem, das sind die klassische, bei den Nasenflügeln oder im Bauchbereich kann man atmen, da den Fokus drauf legen. Das sind Sitzmeditationen. Da lernen die Studierenden einfach wirklich nur ganz in Ruhe weiter nichts zu tun.
Lass dich bemerken, dass du atmest. Verfolge mit, wie die Atemluft durch deine Nasenlöcher in den Körper einströmt, die Lungen füllt und wie sie ganz von selbst wieder ausströmt.
Atmen, nichts tun und ganz im Moment sein. Gar nicht so einfach. Die Studierenden sollten auch begleitend Tagebuch führen über die eigenen Erfahrungen. Die Auswertung dieser individuellen Protokolle zeigt, die allermeisten können durch die Achtsamkeitspraxis besser mit Stress und Ärger umgehen, fühlen sich orientierter im Hinblick auf ihre Ziele und verbundener mit anderen. Konzentrationsvermögen und Selbstwertgefühl sind nach eigenen Angaben gestiegen. Was genau tut anscheinend so gut? Angst ist für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein zentrales Thema. Die sitzt vereinfacht gesagt im Gehirn in der bereits erwähnten Amygdala. Wenn diese Alarmglocke schrillt, werden, wie gesagt, Stresshormone ausgeschüttet, Atem- und Herzschlag beschleunigen sich, Muskeln spannen sich an, der Körper bereitet sich vor auf Kampf oder Flucht. Menschen, die regelmäßig meditieren, haben nachweislich eine weniger aktive Amygdala. Heißt, sie haben weniger Angst. In einem Experiment wurde Testpersonen beispielsweise nach einem bestimmten Ton ein leichter Stromschlag zugefügt, immer wieder. Dann kam der Ton allein, ohne Stromschlag. Dennoch kam es weiter zu einer heftigen Stressreaktion im Körper, sichtbar durch einen hohen Spitzenausschlag auf der Messkurve, und das Stressniveau blieb längere Zeit auf einem erhöhten Niveau. Bei einem meditierenden Probanden dagegen hatte die Stresskurve nur einen kleinen Buckel. Eine Personengruppe, die von Meditationstechniken wie MBSR auch profitieren könnte, sind Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. De Bruijn weiß von Trainings in den USA mit ehemaligen Soldaten.
Das Problem ist auch, dass 50% der Kriegsveteranen nicht reagiert auf Psychopharmaka. Das ist allerdings auch gleichzeitig eine Chance. Weil es gibt eine Forschung von der University of Wisconsin mit Richard Davidson und die haben bestimmte Atemtechniken durchgeführt. 7 Tage, 3 Stunden am Tag und haben festgestellt, dass am Ende der Untersuchung, sie hatten 20 Teilnehmer, die Hälfte hat das Programm mitgemacht, die andere Hälfte Kontrollgruppe und festgestellt, dass bis zu 40%, manche mehr, manche weniger, konnte man die Schlafstörungen und psychosomatische Belastungen reduzieren.
Ähnliche wissenschaftlich begleitete Programme gab es auch schon hier in Deutschland. Mehr als 120 Bundeswehrangehörige kamen, psychisch belastet, direkt von einem Auslandseinsatz zurück und wurden im Rahmen einer Promotionsarbeit in Techniken der Achtsamkeit geschult und untersucht. Der Gesundheitsforscher Professor Dr. Nico Kohls von der Hochschule in Coburg hat diese wissenschaftliche Arbeit mit betreut.
Die überwiegende Mehrheit, zwischen 80% und 90% der teilnehmenden Soldaten, hätte gesagt, sie würden sich weiter für Achtsamkeit interessieren, wenn die Bundeswehr sowas anbieten würde. Und das hat uns einfach gezeigt, dass wir wirklich einen Kern getroffen haben, der die Soldatinnen und Soldaten in ihrem Wesen berührt hat. Und das fand ich sehr schön.
Der Coburger Gesundheitsforscher kennt die Kritik, die Achtsamkeit werde in den Dienst militärischer Kampfhandlungen gestellt. Vom erholungsbedürftigen Soldaten zum effektiveren Kämpfer dank Achtsamkeit sei es nicht allzu weit. Dem hält er entgegen, er wolle einfach psychisch belasteten Menschen helfen. Für Kohls ist Achtsamkeit ein Werkzeug. Wie es der oder die Einzelne benutzt, entscheidet jeder selbst. Auch Firmenchefs interessieren sich für die positiven Effekte der Achtsamkeit auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wer möchte nicht Angestellte mit mehr Leistung und weniger Krankheitstagen?
Am Ende hatten wir eine große Bandbreite an Organisationen, in denen wir die Achtsamkeit einführen konnten. Also angefangen vom Pharmazie- oder Chemieunternehmen bis über den Automobilzulieferer bis hin zu irgendwelchen kleineren Grafikunternehmen in Berlin, hatten also wirklich unterschiedliche Zielgruppen, auch den jungen 25-jährigen Grafiker, aber auch den 55-jährigen Maschinenbauingenieur.
Der sich dann plötzlich im Kreis seiner Kolleginnen und Kollegen wiedergefunden hat beim bewussten Atmen. Begleitend zu dem Stressbewältigungsprogramm lässt Kohls seine Probanden Konzentrationsaufgaben am Computerbildschirm absolvieren, um zu testen, was bewirkt MBSR hinsichtlich der Konzentrationsfähigkeit?
Darüber hinaus haben wir eben in einigen Unternehmen in Kooperation mit den Arbeits- und Betriebsmedizinern, die auch sehr interessiert an diesen Interventionen und den Ergebnissen waren, haben wir auch Blut genommen. Wir haben geschaut, wie sich die Immunparameter verändern. Wir haben in einigen Fällen auch Cortisolwerte gemessen.
Also geprüft, wie sich das Stresshormonlevel verändert über den Tagesverlauf. Die Ergebnisse haben ihn selbst nicht überrascht, dass nämlich der Körper mittelfristig besser Krankheitserreger abwehren konnte und das Gehirn konzentrationsfähiger war nach so einer Maßnahme. Zuallererst haben die großen Digitalkonzerne im Silicon Valley ihren Angestellten Achtsamkeitskurse angeboten, um stressresistentere, leistungsfähigere Menschen im Betrieb zu haben. Dieses Ziel, so Gesundheitsforscher Kohls, verkenne allerdings das Potenzial der Achtsamkeit. Sie befähige nämlich nicht nur zu einem besseren Blick auf sich selbst, sondern auch auf die eigene Umgebung. Sie schaffe Klarheit. So geschehen nach einem Achtsamkeitskurs für Pflegekräfte und Ärzte in einem Krankenhaus.
Die Leute sagten, wir wollen so nicht mehr arbeiten, wir sind zu sehr unter Zeitdruck, wir haben zu viel Personalmangel und da wird auch die Achtsamkeit nichts dran ändern. Wir wollen andere Arbeitsbedingungen haben. Die haben dann auch ein Manifest verfasst und das der Leitung vorgelegt und an der Stelle war eben Schluss. Die Leitung hat gesagt, nee, machen wir nicht, geht nicht. Und in dem Moment ist dann eins passiert, da haben ganz viele Leute dann gesagt, unter den Bedingungen wollen wir hier nicht mehr arbeiten und haben dann auch ihre Kündigung eingereicht.
Der Kurs hat die Angestellten der Klinik also kritischer und selbstbewusster gemacht im Hinblick auf schlechte Arbeitsbedingungen. Allgemein bleiben Zweifel. Kann Achtsamkeit im Rahmen von Wettbewerb und Gewinnmaximierung so wirken, wie sie ursprünglich von ihren religiösen Quellen und ihrer ethischen Ausrichtung her gedacht war? Richard Davidson, der amerikanische Hirnforscher, verweist auf die Verantwortung der Lehrerinnen und Lehrer.
Die Sorge ist berechtigt, dass Menschen Achtsamkeitstechniken missbrauchen. In ihren Ursprungsformen ist Achtsamkeitspraxis immer eingebettet in einen ethischen Rahmen. Wenn man die Meditation aus diesem Rahmen herausreißt und dazu benutzt, die Habgier zu nähren und den Profit zu steigern, dann ist das nicht hilfreich und kann sogar schädlich sein. Unterweisung in Meditation braucht immer den ethischen Rahmen.
Also das Bewusstsein dafür, dass es um die Minderung von belastenden Gefühlen und Gedanken geht und als Folge daraus um prosozialeres Verhalten, erklärt die Münchner Psychologin Hölzel.
Es geht darum, das Gute in der Welt zu fördern. Das ist als ethisches Prinzip unterliegt das auf jeden Fall den Praktiken und den Techniken, so wie sie ursprünglich gelehrt worden sind. Wenn man jetzt aber natürlich die Meditationen auseinanderpflückt, dann kann man ein Aufmerksamkeitstraining machen, ähnlich wie das auch in den Meditationspraktiken geübt wird, dann würde ich es aber nicht Achtsamkeit nennen wollen.
Das reine Üben von Achtsamkeit, also das Gewahrsein für den gegenwärtigen Moment, könnte tatsächlich Selbstoptimierer hervorbringen, die vor allem auf den eigenen Vorteil bedacht sind. Deshalb sind die anderen Meditationselemente so wichtig, zum Beispiel das Sich-Hineinversetzen in andere einzuüben. Eine Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig konnte die unterschiedlichen Auswirkungen belegen, mithilfe von rund 300 Probanden, die über Monate jeweils nur eine einzelne Meditationsform praktizieren sollten. Am Ende hatten sich Hirnaktivitäten und auch die Hirnsubstanz, also die neuronalen Verknüpfungen, deutlich verändert. Und zwar je nach Meditationsform sehr unterschiedlich. Gesteigerte Empathiefähigkeit ließ sich vor allem in der Gruppe nachweisen, die die sogenannte liebende Güte-Meditation geübt hatte. Dabei wird eine freundliche Einstellung für sich selbst und andere kultiviert, mit dem Ziel, eine Freund-Feind-Haltung aufzuweichen, also nicht mehr, wie Soziologen es nennen, zwischen eigener, wohlgesonnener In-Group und potenziell feindlicher Out-Group zu unterscheiden. Für Richard Davidson ein wirksames Instrument für Friedensarbeit.
Man kann die eigene In-Group vergrößern, indem man nach und nach in Gedanken Menschen mit hineinnimmt, die man nicht besonders mag. Das fällt leichter, wenn man sich klar macht, dass wir alle glücklich sein wollen und frei von Leid. Man stellt sich vor, dass es im Leben dieser anderen Person schlechte Zeiten gab und man formuliert den Wunsch, dass dieser Mensch frei sein soll von seinem Schmerz.
Mögest du glücklich sein, mögest du gesund sein oder mögest du Heilung finden? Mögest du sicher und in Frieden leben.
Für Davidson ist klar, dass Wohlergehen und Freundlichkeit Fertigkeiten sind, die man lernen kann und die von Anfang an im Menschen angelegt sind.
Young infants were presented with puppets, essentially.
Wir haben Versuche mit Babys gemacht, denen haben wir Stofftiere gezeigt. Einige Stofftiere haben sich hilfsbereit und großzügig verhalten, andere aggressiv und egoistisch. Fast alle Säuglinge, 95%, haben eindeutig die freundlicheren Plüschtierchen bevorzugt. Und das ist nur einer von vielen Hinweisen darauf, dass wir mit einer Neigung zu prosozialem Verhalten auf die Welt kommen, dass uns Güte und Freundlichkeit angeboren sind.
That there is innate basic goodness.
Das Experiment geht aber noch weiter. Mit etwas älteren Kindern und Stofftieren, die vermeintlich bestimmte Vorlieben haben, erklärt der Psychologe De Bruyn.
Dann sagt man zum Beispiel, okay, ein Plüschtierchen mag Cornflakes und ein mag Müsli. Wenn wir jetzt ein Kind haben, was Cornflakes mag, und das Plüschtierchen, was Cornflakes isst, angeblich ist der Bösewicht, dann wählt dummerweise das Kind den Bösewicht. Das heißt, dann plötzlich verändert sich das und es geht dann auch um ein Zugehörigkeitsgefühl.
Und um Abgrenzung gegenüber dem Fremden, vor allem wenn das, was anders erscheint, als bedrohlich wahrgenommen wird. In einer auf Wettbewerb angelegten Gesellschaft passiert diese Abgrenzung ständig, so der Achtsamkeitsforscher.
Das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir die Individualität zu stark verknüpfen mit Survival of the Fittest und wir vergleichen zu viel. Zu viel Konkurrenz, das ist das größte Problem. Daraus entsteht Angst und dann haben wir es.
Was bewirkt Achtsamkeitsmeditation im einzelnen Menschen und in der Welt? Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sie einen durchweg positiven Effekt auf die psychische Gesundheit haben kann. Sie kann außerdem stressbedingten Krankheiten vorbeugen und bei bereits Kranken Selbstheilungskräfte aktivieren und den Umgang mit Schmerz erleichtern. Aber bringen solche Kurse auch Friedfertigkeit in die Welt? Davon ist der Neurowissenschaftler Davidson überzeugt. Schließlich wirke innerer Frieden auch nach außen.
Das würde wohl nicht jeder Wissenschaftler so formulieren, aber das wirksamste Gegengift zur Angst ist Liebe. Diese Meditationspraktiken können so etwas wie Liebe zur Menschheit verbreiten und respektvolles Miteinander, wo wir uns doch letztlich so ähnlich sind und uns alle wünschen, glücklich zu sein und frei von Leid.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Achtsamkeitsforschung. Frieden für die Welt oder Wellness fürs Ich? Eine Sendung von Birgit Magiera. Redaktion Iska Schregelmann.